Wir sind in dieser Serie Jesus Unlimited und eigentlich ist es einfach, was wir wollen. Wir wollen mehr von Jesus in unserem Leben. Das Unlimitierte von Jesus, wo wir einfach uns für uns wünschen. Wir wollen von der Gegenwart von Gott, wo wir mehr wollen haben. Wir wollen mehr auch Kraft von Gott, Führung von Gott. Einfach so. Das, was wir in Jesus sehen, oder? Wie Jesus gesagt hat, werdet mir ähnlich und macht das Gleiche, wie ich auch gemacht habe. Das wollen wir erleben in dieser Serie, dass wir da weiter dürfen, ein bisschen einen Durchbruch haben. Jemand hat mich gefragt, warum hat es da so Steine, die auseinanderfliegen auf dem Seriebild, das ist Symbol von einem Durchbruch. Ich wünsche mir für jeden von uns da einfach einmal einen Durchbruch dürfen zu haben, in dem wir wirklich mehr von Jesus, Jesus Unlimited, wirklich in unserem Leben rein dürfen zu haben. Wir haben verschiedene Punkte schon angeschaut. Eben, mehr Liebe ist ein Thema gewesen, mehr Nähe, mehr Wunder. Übrigens, das Thema wird heute bei den Teenagern unten angeschaut, im Teenager-Gottesdienst. Mehr Wunder dürfen erleben. Und heute kommt ein brandheißes Thema, wo heisst, mehr gute Entscheidungen. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Entscheidungen, die wir fällen, tagtäglich einen grossen Einfluss auf das Leben haben, das Gott für uns bereit hat. Gott hat ein geniales Leben für uns bereit. Und da zwischen dem, was Gott für uns bereit hat und dem, was am Schluss ist, da in der Mitte stehen unsere Entscheidungen, oder? Wo wir tagtäglich fällen, einen grossen Einfluss auf das Leben, das Gott für uns will. Oder anders gesagt, kann es auch sein, dass unsere Entscheidungen vielleicht ein bisschen der Grund sind, warum wir Gott oder Jesus unlimited nicht so erleben. Weil wir vielleicht eben Entscheidungen fällen, die nicht so clever sind oder nicht so Jesus-like sind. Die Entscheidungen, die wir fällen, das sind ja Unmengen. Also ich bin mal ein bisschen googeln, man hat verschiedene Zahlen, die man da gehört, das variiert je nach Persönlichkeit, je nach Lebenssituation, aber der Mensch, der fällt natürlich unheimlich viele Entscheidungen, jeden Tag. Es gibt Leute, die sagen, bis 1000 Entscheidungen, die der Mensch jeden Tag fällen tut. Und da gibt's halt so Entscheidungen, die sind unbewusste Entscheidungen. Die macht man einfach. Routinemäßige Handlungen. Also du machst irgendetwas wie Zähne putzen oder so. Das machst du einfach so routinemäßig. Aber dahinter stecken Entscheidungen, die du fällst. Die sind halt unbewusste Entscheidungen, die da irgendwie kommen. Man redet da von instinktiven Reaktionen. Das ist auch eine Form von Entscheidungen. Also beim Autofahren, oder? Soll ich jetzt dem Fahrer ein Handzeichen geben, wo so kurz vorne, das sind so instinktive Entscheidungen, wo man dann kann fällen, so eben zum Beispiel sagen, mach schon gut, fahr mir. Oder Mikroentscheidungen, finde ich auch noch cool. Mikroentscheidungen, das sind Entscheidungen, wenn du etwas machst, eine Aufgabe erledigst und jetzt hast du eine gewisse Reihenfolge, wo du das machst. Das sind auch Entscheidungen, die im Hintergrund ablaufen. Wir reden nicht von diesen Entscheidungen heute. Es gibt bewusste und es gibt unwichtige Entscheidungen. Die sind zwar bewusst, aber die sind einfach unwichtig. Zum Beispiel, was lege ich heute Morgen für Kleider an? Absolut unwichtig. Also du dort hättest ein bisschen mehr Mühe geben können, aber ist okay. Aber sonst eigentlich absolut unwichtig, oder? Völlig wurscht. Was du anlegst, du fühlst dich wohl. Niemand anders kümmert in der Regel, was du anlegst. Oder was esse ich nach dem Gottesdienst? Richtiger Hamburger oder Veggie-Burger? Beides gut bei uns, sowieso, Veggie-Burger, super Qualität. Also unwichtige Entscheidungen, aber wir sind in dem Mine, wir entscheiden solche Sachen immer wieder, wir leben in diesen Entscheidungen drin. Wichtige Entscheidungen, über das reden wir heute. Sachen, die wirklich einen Einfluss haben auf dein Leben, die dein Leben verändern, den Lauf von deinem Leben auch verändern. Vor allem gibt es auch Entscheidungen, die einen Einfluss haben auf dein geistliches Leben. Also nicht einfach, wie du dich beruflich entwickelst oder so, oder familiär entwickelst, sind alles auch wichtige Entscheidungen. Aber gibt's auch Entscheidungen, die einen Einfluss haben auf dein geistliches Leben. Heute Morgen haben ja alle einen guten Entscheid schon mal gefällt. Nämlich, ich gang in Gottesdienst heute Morgen. Und ich denke auch, heute Morgen gibt's den einen oder anderen Christ, der den Entscheid gefällt hat, ich bleib heute heim. Und solche Entscheide, die sind irgendwie halt, die haben einen Einfluss auf unser geistliches Leben. Oder sagst du, hey, ich stelle jetzt jeden Morgen wirklich pickelhärte Wecker eine halbe Stunde früher und ich nehme mir die Zeit mit Gott, eine halbe Stunde, ich mit Gott. Der Michael hat letzte Woche die Kärtchen da vorne gehabt, wir haben es auch noch da. Wir haben nochmal einen Nachdruck von diesen Kärtchen, du darfst auch so eins oder zwei mitnehmen, was du halt brauchst. Aber da geht es um, wie können wir 30 Minuten einfach Zeit mit Gott verbringen am Morgen. Das ist dein Entscheid, den Wecker dann eine halbe Stunde früher zu stellen. Dein Entscheid, zum sagen, komm, ich mache das. Ich nehme mir die 5 Minuten Zeit für Gebet. Das ist ein Vorschlag darauf. Und ich habe das ausprobiert und das ist eigentlich eine coole Sache. Ich bin ja jemand, wo sehr viel vom Job her schon in der Bibel lesen tut und in der Bibel forschen tut auch. Und ich tue auch sehr viel beten den Tag durch. Aber ich habe dann gemerkt, auch letzte Woche, so einfach eine halbe Stunde am Morgen, nur ich und Gott, schon noch cool. Und wenn ich ehrlich bin, seit einer Woche ringe ich jetzt jeden Morgen mit dem Entscheid, oder? Und ich will, dass es irgendwie gewohnt wird in meinem Leben. Und wenn du das auch willst, mal da, das zum Beispiel heisst 5 Minuten Gebet, 3 Minuten einfach auf Gott hören, dann die Bibel lesen. Wir haben einen Bibelleseplan, wo man in der Church abonnieren kann. Vielleicht hast du etwas anderes. 15 Minuten Bibel lesen und am Schluss 2 Worship-Songs hören. Mega cool. Das ist eine super Erinnerung. Nimm so ein Zettel mit, wenn du noch keins hast. Du kannst im Worship führen kommen und einfach so ein Zettel mitnehmen. Ein Entscheid, und ich glaube, dein Leben, dein geistliche Leben und dein komplette Leben verändert, wenn du sagst, die erste halbe Stunde am Tag, die gehört Gott. Du kannst auch entscheiden, mit was du dich fühlst. Das sind auch so wichtige Entscheidungen. Was ist deine Tankstelle in deinem Leben? Wo holst du deine geistliche Nahrung her? Oder die Entscheidung von Prioritäten, das machen wir immer wieder, bewusst oder unbewusst. Wir setzen immer wieder Prioritäten. Was kommt zuerst? Was ist wichtiger? Was ist für mich wichtig? Für was setze ich mich ein? Wo investiere ich meine Zeit, mein Geld, meine Ressourcen, die ich habe, meine Fähigkeiten? Die Entscheidungen fällen mir alle zusammen immer wieder. Wichtige Entscheidungen, ganz wichtige. Wir haben ja Enkelkind. Und dann, wo der erste, der neue, auf die Welt gekommen ist, da habe ich gefunden, ich bin eigentlich noch viel zu jung für Großvater sein, oder? So voll im Leben noch und schon Großvater und so. Und dann haben wir vor ein paar Wochen, Telly und ich, den Entscheid gefällt, wir wollen, wenn wir unseren Freitag haben, das ist am Montag, dann wollen wir den mit unseren Enkelkind verbringen. Einfach, weil wir gemerkt haben, die Zeit ist uns mit dem Enkelkind wichtig, weil wir eine Beziehung haben mit dem Enkelkind. Und das geht nicht einfach um sonst. Wir könnten das sagen, ja, wenn wir dann pensioniert sind, in 15 oder 20 Jahren, dass wir dann... Dann kümmern wir uns um die Enkelkinder, oder? Nur unsere Enkelkinder sind ja dann auch schon grösser. Also fällt mir ein Entscheid, zum sagen, jetzt ist es dran. Und es gibt ganz so viele wichtige Entscheidungen, du musst am Schluss sagen, wo willst du hin, oder? Wo soll dein Leben hin? Was soll daraus werden? Und dementsprechend musst du Entscheid fällen in deinem Leben. Der Kühlschrank ist auch so etwas. Ich will ein bisschen vergeistlichen, den Kühlschrank, oder? Aber unter dem Kühlschrank kann man sich das gut vorstellen. Du machst den Kühlschrank auf und denkst, und schaust ein bisschen und so, und alles verlockend dort drin. Kennt ihr das? Es gibt so einen geistlichen Kühlschrank mit schlechten Sachen drin. Mit Verführungen, mit einfach so, oder? Wo man einfach auch hinläuft, weil es zieht dann vielleicht dort hin und du machst ihn auf und sagst, wäre auch noch cool, wäre auch noch schön. Und das ist deine Entscheidung, zu sagen, nein, das mache ich nicht. Ich will das nicht nehmen, das ist nicht gut. Das tut mir nicht gut, wenn ich das nehme. Versteht ihr den Vergleich, oder? Entscheidungen, ganz wichtige Entscheidungen, die du immer wieder musst fällen in deinem Leben. Also, jetzt kommt ein Merksatz. Dein Leben ist das Ergebnis von deinen Entscheidungen und das gilt auch für dein geistliche Leben. Dein Leben ist das Ergebnis von deinen Entscheidungen, die du fällst. Und das gilt auch für dein geistliche Leben. Natürlich gibt es Ereignisse oder andere Menschen, die tun einem auch beeinflussen oder die haben auch einen Einfluss in unser Leben und eben manchmal ein schlechtes, passieren Sachen, vielleicht schlimme Sachen und das hat plötzlich auch einen Einfluss auf dein Leben, oder? Es gibt so einen Spruch vom Vogel, ich glaube, der fliegt über den Kopf, das kannst du nicht verhindern, ich will es ein bisschen deutlicher sagen, du kannst nicht verhindern, dass dir ein Vogel auf den Kopf schießt. Aber du kannst verhindern, dass er ein Nest baut auf dem Kopf. Mit anderen Worten, es passieren verschissene Sachen im Leben, es passieren Sachen, die schlimm sind. Es kommen Tragödien, Schicksalsschläge, all das, das kommt alles im Leben. Manchmal machen Sachen etwas in deinem Leben kaputt. Aber das Wichtige ist, was machst du nachher? Wie gehst du mit dem um? Was sind deine Entscheidungen, die du nachher fällst? Wie soll das Leben weitergehen? Also es gibt Umstände, die werden dir aufgezwungen, aber du kannst entscheiden, wie du mit dem umgehst und du kannst entscheiden, wie es weitergeht. Und darum sage ich wirklich, letztendlich sind es nicht die Umstände, die dein Leben bestimmen. Letztendlich, auch wenn es schlimme Umstände gibt und passieren, sind es deine Entscheidungen, die sagen, wie dein Leben eben aussieht. Also dein Leben ist Ergebnis von all deinen Entscheidungen. Der erste Punkt, den ich da drin sehe, ist ein Privileg, das wir haben als Christen. Dass wir unsere Entscheidungen eigentlich eben nicht allein empfehlen, sondern wir haben den Heiligen Geist, der uns erlebt, und wir dürfen unsere Entscheidungen zusammen mit dem Heiligen Geist treffen. Jetzt ist es so. Entscheidungen fällen mir grundsätzlich aufgrund von unserer subjektiven Einschätzung von einer Situation. Subjektiv meine ich so, wie du das wahrnimmst, oder? Da passiert irgendetwas, du bist in einer Situation inne und so wie es du durch deine Brille betrachtest, so tust du dann aufgrund von dem, was du siehst, durch deine Brille durch einen Entscheid fällen. Und das, was du siehst durch deine Brille durch, das ist deine subjektive Wahrheit. Da muss niemand kommen und sagen, das ist nicht so, weil du siehst es so. Das ist deine Brille mit deinen Erfahrungen, mit allem zusammen. Das ist deine subjektive Wahrheit. Und das ist der Grund, warum Menschen in der gleichen Situation sich unterschiedlich entscheiden, weil sie unterschiedliche Wahrheiten haben. Weil sie unterschiedliche Brüllen haben, weil sie das sehen. Und darum hat jeder Mensch ein bisschen eine andere Wahrheit, die er vertritt. Und da kommt jetzt der Heilige Geist ins Spiel. Im Thema von dieser Wahrheit, oder? Steht nämlich Johannes 3, 16, doch wenn der Helfer kommt, also er hilft schon mal, das ist gut, der Geist der Wahrheit wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Also der Heilige Geist hat auch eine Brille an. Und es ist die göttliche Sicht, die er hat. Die göttliche Wahrnehmung von einer Situation. Die göttliche Wahrnehmung von einem Umstand, wo der Heilige Geist eben hat. Also, der Heilige Geist, anders gesagt, er kennt eigentlich die Lösung von deinen Problemen. Er kennt die Lösung von deinem Drama, wo du dich gerade drinnen bewegst. Er kennt die Lösung von deinen persönlichen Herausforderungen, von deiner Jobsituation, wo du drin bist. Er weiss es, er hat die göttliche Sicht über dem. Und darum Jakobus 1,5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, wenn wir das nicht wissen, weil wir vielleicht einfach nicht nur durch unsere Brille durchschauen, nur so die Situation anschauen, wie wir sind, dann steht, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Wir haben das Privileg, der Heilige Geist in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Und das hilft uns, dass wir uns nicht verfangen in unserer Sicht. So wie wir es sehen, da spielen vielleicht noch Verletzungen mit, die wir drinnen haben, oder andere Sachen, Ängste, die wir drinnen reden, in unsere Entscheidungen. Einfach sagen, hey, das ist der Heilige Geist und er hat die göttliche Sicht zu etwas. Also ich frage den Heiligen Geist. Und es steht da, er wird keine Vorhaltungen machen. Also Gott gibt jedem gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Vorhaltung heisst, er haltet nicht zurück. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist fragen, in so einer Entscheidungssituation, einer wichtigen Entscheidungssituation, dann werden wir das von ihm hören, was für uns wichtig ist. Er lässt uns nicht im Dunkeln tappen, er hilft dir. Die göttliche Perspektive dürfen zu sehen. Und darum, der zweite Merksatz heute Morgen, fällt keine wichtige Entscheidung, ohne vorher mit dem Heiligen Geist darüber geredet zu haben. Es könnte sonst sein, dass du einfach einen Entscheid fällst aufgrund von deiner Brille, aber es ist nicht die göttliche Wahrheit, sondern es ist deine subjektive Wahrheit, die du da drin siehst. Also fällt keine wichtige Entscheidungen, ohne vorher mit dem Heiligen Geist darüber geredet zu haben. Ich bin früher noch mal Autoverkäufer gewesen und habe mich immer genervt, wenn die Leute gesagt haben, ich will noch mal drüber schlafen, oder Christen gesagt, ich muss noch drüber beten, und gesagt, komm, kauf das Auto. Das ist aber wie auch immer. Aber das Auto kaufen ist übrigens auch keine wichtige Entscheidung. Macht man einfach just for fun, oder? Aber gut. Aber wichtige Entscheidungen, vermutlich ist die Halbstunde Weckerstelle am Morgen die wichtigere Entscheidung, wieder ein Auto kaufen. Wichtige Entscheidungen, fällt kein wichtiger Entscheid, ohne vor mit dem Heiligen Geist geredet zu haben. Mach das nicht. Das ist ein riesen Privileg, das wir haben. Heute geht es um mehr gute Entscheidungen, fällt Jesus Unlimited, und da hat es eben tatsächlich einen Mensch gegeben, der hat ihr ganzes Leben nie eine falsche Entscheidung getroffen. Und ihr ahnt, wer das ist, oder? Jesus, sein ganzes Leben nie eine falsche Entscheidung getroffen. Also was er entschieden hat, und er hat genau gleich viele Entscheidungen bewusst und unterbewusst getroffen, wie wir auch. Genau gleich. Also wenn man redet, der Mensch fällt tausende von Entscheidungen, das ist hier schon so gewesen. Vielleicht ein bisschen weniger, weil das Lebenstempo nicht ganz so schnell war, aber Jesus hat die gleichen Entscheidungen auch immer gefällt und nie eine falsche Entscheidung getroffen. Wirklich nicht. Statt ohne Sünde sein. Sünde ist einfach auch das Ziel verfehlt, oder? Eben eine falsche Entscheidung getroffen, einen falschen Weg eingeschlagen. Nie ist mir das passiert. Und darum schauen wir miteinander an, wie können wir ganz praktisch Jesus-like Entscheidungen in unserem Leben fällen. Und der erste Punkt, es wundert uns nicht, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, Gebet und Rückzug. Das erste, was man bei Jesus beobachtet, eine unheimliche Kommunikation mit Gott dem Vater. Also die göttliche Verbindung, das Reden mit Gott dem Vater, das ist etwas, das war bei ihm omnipräsent gewesen, oder? Er hat sich zurückgezogen, vor allem auch vor wichtigen Entscheiden. Da hat er sich wirklich zurückgezogen, eine Nacht lang zurückgezogen und hat betet und hat darum gerungen, was ist die göttliche Sicht darüber, nicht was ist seine Sicht. Also das prominente Beispiel, das wir sehen in der Bibel, wo Jesus angefangen hat, umzuziehen, Wunder machen, Prediger, sind viele Männer ihm nachgefolgt, es ist von den Männern geredet, auch Frauen sind dabei gewesen. Und die Männer haben dann wollen jünger sein von Jesus, weil sie ihn als Rabbi gesehen haben. Und dann ist der Moment gekommen, wo Jesus 12 Jünger ausgewählt hat unter dieser Gruppe von Männern. Und das ist ein wichtiger Entscheid, oder? Und er hätte ja auch können sagen, so, ich kenne ja jetzt die. Ich habe sie ein bisschen kennengelernt und so, das ist auch noch gut, wenn wir den haben, der kann gut fischen, dann haben wir noch jemanden, der für den Food schaut, dann haben wir noch einen mit, der ein medizinisch etwas versteht, noch ein bisschen Freiheitskämpfer wäre auch nicht schlecht, falls wir mal angegriffen werden. So rein menschliche Überlegungen, oder? Die hätte er können machen. Aber das hätte er nicht wollen. Sondern hat die göttliche Sicht über dem Willen. Nicht wollen, was er empfindet da drinnen. Und das ist er gegangen und hat gebetet eine ganze Nacht. Und wir lesen das. Lukas 6, 12 und 13. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Besprochen mit Gott, besprochen mit dem Heiligen Geist, welche 12 sind, oder? Was ist die göttliche Sicht über das Leben von diesen Menschen, die da mit dem unterwegs sind? Und das ist der Punkt. Ganz ein wichtiger Punkt. Auch für uns Gebet. Einfach das Gott fragen, mit dem Heiligen Geist besprechen. Das ist das, was man wirklich auch sehen bei Jesus. Wenn du sagst, hey, ich will einfach Jesus-like Entscheidungen fällen, da fängt es an. Entscheidungen wirklich mit dem Heiligen Geist zu besprechen. Der zweite Punkt heisst, gehorsam gegenüber Gottes Wille. Ich habe entdeckt, ich suche ein Synonym für gehorsam, weil das ein blödes Wort ist, oder? So ein bisschen altes Wort, belastetes Wort. Niemand ist gern gehorsam. Also habe ich, und es gibt kein gescheites Synonym. Es gibt kein anderes Wort, wo gehorsam wirklich auch so wiedergeht, wie eben das Wort gehorsam. Die Bibel sagt, gehorsam gegenüber Gott ist ein Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Also Gott gegenüber gehorsam sie als Schlüssel für ein erfülltes Leben. Also bei wichtigen Entscheidungen geht es nicht nur darum, zu hören, was Gott darüber denkt. So nach dem Motto, ja, Heilig Geist, ich will das mit dir besprechen, wichtige Entscheidung, die ansteht, was meinst du darüber? Sondern es geht darum, das zu machen, nachher, was Gott will. Also einfach nur zu hören und nur zu hören, was Gott denkt. Nützt dir nicht sehr viel, wenn du es nachher nicht machst, oder? An anderer Stelle steht der Clevere, ist der, der nicht nur lost, was Gott sagt, sondern was wirklich auch macht, das ist der Clevere. Also, was ist das Beste? Können wir Gott fragen. Aber es nützt dir nichts, wenn du es nachher nicht auch machen tust. Also, es geht letztendlich den Willen von Gott auch zu tun. Und das hat dann manchmal eben mit Gehorsam zu tun. Das krasseste Beispiel, einmal mehr, wir sehen es im Leben von Jesus. Selbst in den schwierigsten Moment von seinem Leben ist Jesus bereit, den Willen vom Vater zu tun. Für das hat er gelebt, für das ist er gegangen. Gehorsam steht in der Bibel, gehorsam bis zum Tod. Das ist Jesus, der Wille vom Vater zu tun, oder? Wir müssen eins wissen, Jesus hat einen freien Wille gehabt. Er ist Gott gleich gewesen, versteht ihr? Er ist vom Himmel gekommen. Also, er hatte absolut freien Willen gehabt und trotzdem hat er gesagt, ich will nicht meinen Willen tun. Ich will den Willen vom Vater im Himmel tun. Wir lesen das Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Jetzt müsst ihr euch das einfach vor Augen halten, was das bedeutet. Jesus war im Himmel. Er hat auch die göttliche Brille angehabt. Er ist ein Teil von dem dreieinigen Gott gewesen, ist auf die Erde gegangen und gesagt, von jetzt an gilt nicht mehr mein Wille, sondern der Wille vom Vater im Himmel. Was ist das für ein Statement, oder? Wo Jesus gelebt hat. Nicht mein Wille, sondern der Wille vom Vater im Himmel. Also Jesus hat nicht nur den Wille vom Vater erfahren, er ist bereit gewesen, das zu machen. Kennst du den Unterschied von Gottes Stimme hören und dann auch machen? Wir haben alle herausgefunden, der Unterschied hat einen Namen. Und der Name heisst Gehorsam. Der Unterschied von etwas hören, was Gott sagt, und am Schluss das auch machen, genau so uns auch entscheiden. Gehorsam bedeutet übrigens einfach vom Wortlaut her sich an einer höheren Instanz. In dem Fall geht es jetzt um Gott als Christen, sehen wir die absolute Instanz über unserem Leben, die unfehlbare Autorität über unserem Leben ist Gott, der Vater im Himmel. Und gehorsam heisst, sich dieser Autorität unterordnen. Das machen, was der Vater im Himmel wirklich will. Und das ist manchmal nicht einfach. Und so, vermutlich jeder denkt, ja, gehorsam ist schon nicht einfach, oder? Habt ihr gewusst, dass Jesus auch gehorsam hat müssen lernen? Steht in der Bibel und es hat mich krass überrascht. Ich selber hätte jetzt gedacht, nein, Jesus war von sich aus einfach gehorsam gewesen, oder? Aber steht auch, dass Jesus den Gehorsam gelernt hat. Und zwar, gehorsam lernst du immer den, wenn es herausfordernd wird. Wenn es eh gut tönt. Also, wenn die Mutter zum Kind sagt, lass, ich will jetzt, dass ihr den Lassen kaufen. Easy, gehorsam sein, oder? Die Mutter sagt, jetzt wird das Zimmer aufgeräumt. Schon unterschiedlich, oder? Und je nachdem, wenn es sich einen grossen Preis kauft, dann sagt man, nein, du gehst heute nicht mit deinen Kollegen weg, du bleibst heute daheim. Dann wird es schwierig, oder? Also je mehr, dass wir merken, es läuft gegen das, was wir haben, umso schwieriger wird der Gehorsam. Und da steht, dass Jesus genau an solchen Punkten Gehorsam auch hat müssen lernen. Hebräer 5, Vers 8. Dennoch musste auch Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden Gehorsam lernen. Dort, wo das Leiden gekommen ist, dort, wo die Entbehrungen gekommen sind. Dort, wo es schwierig geworden ist, wo all das Menschliche gekommen ist, die Bedürfnisse, all das, der Schmerz und die Not und all das gekommen ist, dort hat Jesus gesagt, hey, ich muss lernen, gehorsam lernen, jetzt wird es schwierig, oder? Und auch wir werden wirklich aufgefordert in der Bibel, gehorsam zu sein gegenüber Gott. Vielleicht auch den gehorsam zu lernen. Nicht nur in den guten Zeiten, sondern auch wenn es schwierig wird, sagen, mal, ich will gehorsam sein. Im Volk Israel hat Gott gesagt, wenn ihr nicht gehorsam seid, dann will ich nicht auch in Gott sein. Das ist eine krasse Aussage, oder? Also wenn ihr nicht gehorsam seid, will ich nicht auch in Gott sein. Jeremia 7, Vers 23. Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt auf ganz auf dem Weg, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohl gehe. Also Bedingung, dass er sagt, dem will ich auch in Gott sein. Ist der gehorsam. Umkehrschluss, wenn ihr nicht gehorsam seid, dann will ich auch nicht euer Gott sein, oder? Manchmal fragen wir uns doch, wo ist Gott? In so vielen Situationen, wir sind in schwierigen Lebenssituationen oder es passieren Sachen und dann kommt doch die Frage, wo ist Gott? Gott, wo bist du? Gott, warum? Und dann denke ich vielleicht, wenn wir dann ganz ruhig sind, dann kommt vielleicht die Stimme von Gott und sagt, und wo ist dein Gehorsam? Nicht gerade in dem Moment, aber wo ist dein Gehorsam in deinem Leben? In all deinen anderen Entscheidungen, die du fällst. Jetzt, wenn du im Seich bist, oder? Du rufst nach Gott. Aber wo ist dein Gehorsam? Was ist mit dem Gehorsam? Bei der Abschiedsrede von Jesus hat Jesus den Jünger einen Zusammenhang erklärt zwischen Gehorsam und der Liebe von Gott. Oder der Liebe zu Gott. Gott lieben und gehorsam sein hat einen ganz engen Zusammenhang. Johannes Evangelium Kapitel 14 und 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Dem Vers 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, der wird meinen Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Liebe, gehorsam miteinander. Vers 24. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Also du bist entweder gehorsam und du liebst Gott oder du liebst Gott nicht und bist nicht gehorsam, aber du kannst nicht beides sein. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und Gott nicht gehorsam sein. Das funktioniert einfach nicht. Die Aussage ist ziemlich klar. Wer Gott liebt, macht, was Gott sagt. In den Entscheidungen hinein. Er lebt nach dem Willen von Gott. Gott gegenüber gehorsam sein. Nochmal, ich bringe jetzt einfach ein paar Verse. Ich denke, ich hätte mir das aus den Fingern gezogen oder so, oder? Aber es steht wirklich so. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind, am Gehorsam. Am Gehorsam erkennst du, dass ein Mensch durch die Liebe von Gott komplett erneuert worden ist und am Gehorsam erkennst du, dass er mit Gott verbunden ist. Es ist nicht ein Wischiwaschi-Gefühl. Gott gern haben, sondern es hat letztendlich konsequent immer Gott gehorsam. Okay, dritter Punkt, hä? Gott treu bleiben. Und du denkst jetzt, ah, das ist etwas gleich. Gott treu bleiben und gehorsam sein, aber das ist nicht das gleiche. Also, ob dir ein Ehepartner gehorsam ist oder treu ist, sind zwei verschiedene Sachen, oder? Gut. Also, meine Frage, wie treu bist du gegenüber Gott? Ich meine, bei Jesus sehen wir das. Jesus ist nie von dem Weg abgewichen, wo der Vater im Himmel ihn geführt hat. Nie. Hat sich kein Aussicht gegeben, keine Ausnahme da drin. Nie immer treu in seiner Berufung, treu den Weg von Gott gegangen. Und wenn ich dich frage, wie treu bist du gegenüber Gott, musst du vielleicht sagen, ja, gönne ich mir Ausnahmen. So, ja, ich bin Gott schon treu. Oder? Ich bin Gott treu, aber vielleicht da oder in dem Punkt oder so. Also ich habe ein Ehepaar habe ich gefragt und gesagt, wir müssen Folgendes vorstellen. Und jetzt dürfen da alle, die Ehepaar sind, ihr könnt das jetzt vorstellen, oder? Ich mache jetzt das mit euch. Also, liebes Ehepaar. Du, Frau, fragst deinen Mann jetzt, bist du mir treu? Und du, Mann, gibst jetzt zur Antwort, mehrheitlich. Also, das habe ich im Büro an einem Ehepaar auch gemacht, das Spiel mit, und ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber die Elvira hat dann gerade gerufen, das ist untreu, oder? Das ist untreu. Ja, tatsächlich, mehrheitlich treu ist untreu. Und dann muss ich vielleicht mal überlegen, wenn wir so uns Gedanken machen, bin ich Gott treu? Ja, mehrheitlich bin ich Gott treu. Das geht gar nicht. Dann bist du Gott untreu. Wenn du sagst, ich bin mehrheitlich treu. Du kannst nicht mehrheitlich treu sein. Dann bist du eben untreu, oder? Und genauso ist es mit Gott. Entweder sind wir Gott treu oder wir sind Gott untreu. Das wird erklärt im Jakobusbrief. Anhand von den Gesetzen. Gesetze haben für die Juden sehr vieles bedeutet. Also mit den Gesetzen hast du ihnen fast alles erklären. Das war ihr Leben gewesen, oder? Also da steht Folgendes. Jakobus 2, Vers 10 und 11. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Du kannst nicht einfach eins sagen, mache ich eins nicht, oder? Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Da gibt es keinen Unterschied mehr von dem, was Gott sagt. Von dem, was Gott will. Das ist der gleiche Gott, der das sagt. Ich kann nicht sagen, das eine mache ich und das andere nicht. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Und das ist ja irgendwie logisch, oder? Mit dem Gesetz kannst du sagen, ja, ich bin nicht, wenn du sagst, ich bin gesetzestreu, aber die und die Gesetze halte ich nicht. Dann kannst du das nicht sagen. Und genauso ist es mit der Treue gegenüber Gott. Du kannst nicht sagen, ich bin Gott treu, aber. Oder ich bin Gott mehrheitlich treu. Treu ist so ein All-in-Aussage, oder? Treu heisst nur du. Nur du. Wenn dein Ehepartner fragst, bist du treu, dann willst du das hören. Nur du. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen. Es wird nie. Und ich bin die Schönste und der Beste und weiss ich nicht wer. Nein. Nur du. Das ist Treue. Das ist Treue, oder? Und ich würde dich nochmal fragen, hast du die Absicht, in deinem Leben Gott treu zu sein? Und ich sage bewusst das Wort Absicht. Hast du die Absicht? Weil ich weiss auch, wir werden es nie schaffen und Gott weiss es, wir werden es nie schaffen in dieser Treue, in dieser absoluten Treue. Aber die Frage ist, haben wir die Absicht in unserem Herzen? Können wir unserem Herzen sagen, hey, ich will dem Gott treu sein? Hast du die Absicht, in deinem Leben Gott treu zu sein? Gott schaut in dem Moment im Fall auf dein Herz. Einzig und allein auf dein Herz. Kannst du aus tiefem Herzen sagen, ich will Gott treu sein. Wisst ihr, wenn jemand untreu wird? Untreue ist übrigens etwas, das passiert nie aus Versehen, sondern immer bewusst. Untreu wirst du bewusst. Und untreu wirst du dann, wenn du eigennützig schaust. Nur noch auf dich schaust. Egoistisch. Nur noch für dich. Das ist der Moment, wo Menschen untreu werden. Ob das in einer Ehe drin ist oder auch gegenüber Gott. Die Bibel erklärt das. Eigennutz. Und Jesus hat darum gesagt, wir lesen das Lukas-Evangelium Kapitel 14, wenn du dein Leben mehr liebst als mich, kannst du nicht mein Nachfolger sein, weil du kannst Gott nicht treu sein. Du kannst Gott nicht treu sein, wenn du dich, dein Leben mehr liebst, als du Jesus liebst, oder? Also untreu wird man nur aus Eigennutz. Sich mehr lieben als Gott. Das sind einzelne Momente. Wenn du genau anschaust, dann ist es genau das Mal, meine Bedürfnisse. Jetzt geht es um mich, es geht um das, um meine Erfüllung, um meine Lust, um meine Befriedigung, um meine, weiß ich nicht was, um mich, um mich, um mich, um mich. Und das ist der Moment. Mit deren Optik, wo du untreu wirst. Und die Bibel setzt Eigennutz am Götzendienst gleich. Das ist noch hart. Also 1. Samuel 15, Vers 23. Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn. Sich nur auf sich besinnen, oder? Ist nichts anderes als Götzendienst. Und weil Eigensinn immer der Grund ist für Untreue, können wir sagen, die Untreue gegenüber Gott ist eine Form von Götzendienst. Also, wenn du den biblischen Prinzipien, wenn du dem Gott untreu wirst, wenn du dem Willen von Gott untreu wirst, wenn du den Absichten von Gott untreu wirst, dann sagt die Bibel, ist das Götzendienst. Demgegenüber steht im Römer 12, dass unser ganzes Leben eben nicht ein Götzendienst soll sein, sondern unser ganzes Leben soll ein was sein? Gottesdienst. Also wenn wir sagen, es führt uns vor eine Entscheidung, sinnigerweise, oder? Es führt uns vor eine Entscheidung, Götzendienst oder Gottesdienst in meinem Leben. Ist mein Leben ein Götzendienst oder ist mein Leben, mein ganzes Leben ein Gottesdienst? Treu ist das, was dein Leben zum Gottesdienst macht. Vielleicht hast du das auch schon gelesen, oder? Die Stelle im Römerbrief, Kapitel 12. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Was macht es denn aus, dass das ganze Leben ein Gottesdienst ist? Nicht Perfektion oder weiss ich nicht was, sondern dass in deinem Herz einen Entschluss gefällt hast. Ich bin dem Gott treu. Das macht dein Leben zum Gottesdienst. Und das kannst nicht mehrheitlich sein. Entweder bist oder du bist es nicht. Und weil das etwas um Herz hinein ist, und weil es in dieser Kombi wieder ist mit dem Lieben, oder? Ist ziemlich das Erste, was Gott gesetzt hat, unmissverständlich im Leben von uns Menschen, die Liebe zu Gott. Unser Herz auf den Gott auszurichten. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Mach das. Mit aller Kraft, wieso muss ich jemanden mit Kraft lieben? Hast du das auch schon überlegt? Das ist der Entschluss, der da ist. Das ist die Absicht. Das ist das, wenn du sagst, hey, jetzt muss ich wirklich, ich muss jetzt Verstand einschalten, ich muss überwinden, ich muss dranbleiben. Ich liebe Gott von ganzem Herzen. Vielleicht mögt ihr euch an den ersten Teil erinnern von dieser Serie Jesus Unlimited, was zum Gang ist, Gott mehr lieben. Und wenn du in so einer Situation inne bist, wo du merkst, hey, jetzt ist es schwierig, jetzt merke ich, komme in so eine Phase, jetzt könnte ich Gott untreu werden, dann, hey, nimm dich zurück und sag Gott, dass du ihn liebst. Mach mal einfach nichts anderes. Vielleicht hast du schon jenseits Strategien gehabt, gegen Sucht zu kämpfen, gegen weiss ich nicht was. Und dass du vielleicht in dem Moment sagst, hey, jetzt habe ich nur noch eine Absicht. In dem Moment stehe ich an und sage, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen, ich liebe dich mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Und weißt du, was denn passiert mit dieser Versuchung? Ich bin überzeugt, sie muss weichen. Sie muss weichen. Wenn wir die Liebe zu Jesus proklamieren, über den schwachen Moment in unserem Leben, das ist Sieg, verstehst du? Wir werden uns ausstrecken nach der Gegenwart, nach der Kraft von Gott. Und die Frage ist, wie fest brennen wir innerlich für den Jesus? Wie fest brennen wir innerlich? In der Offenbarung, in dem ersten Kapitel, da geht es darum, dass Gott zu den einzelnen Gemeinden redet. Und er tut alles betonen, was gut ist, oder? Aber zu der Gemeinde Laodicea sagt er, hey, weißt du was, aber du bist weder heiß noch kalt. Du bist lauwarm. Und lauwarm. Spuck ich aus, steht in der Bibel. Spuck ich aus, sagt Gott. Und ich will dich ermutigen, wird wieder heiß für den Jesus. wird wieder heiß für den Jesus. Zünd das Feuer nochmal ein, die Erinnerung. Und das fängt an, indem wir uns das bewusst machen. Entscheidet nochmal und sagt, mal, ich will heiß, ich will brennen für den Jesus. Ich will dich, heiße heisst eben auch kompromisslos. Nicht einfach so die Glaubensrosinen rauspicken, oder? Der Gott von der Versorgung, der Gott, der schon schaut, der Gott, der dann wie so ein Fallschirm mit der Not auch noch da ist. Der Gott, der meine Kinder behütet und bewahrt. Nein. Der Gott, wo du sagst, ich liebe über alles. Über alles liebe ich den Gott. All in für den Gott. Die Frage, die wir heute angeschaut haben, wie können wir mehr gute Entscheidungen treffen? Besprich Entscheidungen immer zuerst mit dem Heiligen Geist. Und dann bleib gehorsam, wenn man es Gott sagt. Bleib treu dem Gott. Stell Gottes Absichten über alles. Und lieb Gott von ganzem Herzen. Lieb ihn von ganzem Herzen. Können wir beten miteinander. Ihr dürft aufstehen, wenn ihr wollt. Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Danke, dürfen wir da sein als deine geliebten Kinder. Und Heiliger Geist, wir ehren dich, dass du uns hineinlebst. Jedem von uns. Wo wir unser Leben dir anvertraut haben, wo wir das neue Leben haben, dürfen wir wissen, du bist da, mitten in uns hinein, in unserem Innersten hinein. Und es steht in der Bibel, dass die Liebe von Gott ausgegossen ist durch dich, Heiliger Geist, der in uns lebt. Und wir danken dir, dass du da bist, dass wir die Liebe von Gott in uns tragen dürfen. Und dass wir heute Morgen auch nochmal einen inneren Entscheid fällen und sagen, so wie du liebst, so wenn wir lieben dich, Jesus. Und ich bete dafür, dass wir Menschen sein dürfen, die an dem Wort gehorsam Freude überkommen. Weil wir in dem Wort gehorsam die Größe von dir sehen, weil wir die Autorität sehen, die unumstrittene, göttliche Autorität, nicht nur über unserem Leben, sondern über unser Universum, über allem. Du bist da, hoch erhaben, Vater im Himmel. Und darum ist gehorsam so ein gutes Wort. Weil du über uns stehst. Und ich bete dafür, dass unsere Antwort auf die Frage nach der Treue nicht mehrheitlich heisst, sondern ja, von ganzem Herzen. Weil ich Gott liebe von ganzem Herzen. Mit meiner ganzen Seele bin ich treu, weil mit meiner ganzen Seele liebe ich Gott und mit meiner ganzen Kraft bin ich treu, weil mit meiner ganzen Kraft will ich dich, Vater im Himmel, lieben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt auch kommst und dich einfach nochmal wirklich zeigst und ausgüsset tust. Erfüll uns nochmal. Schenke uns nochmal die Berührung, die göttliche Berührung. Dass wir dürfen wissen, du bist da. Dir dürfen wir dienen. Mit dir dürfen wir leben. In Jesu Namen. Amen.